Sie hören den Kurier.
Einen wunderschönen Samstagabend hier aus dem Kurier-Podcast-Studio. Mein Name ist Laura Franz und ich begrüße euch ganz herzlich zu dem Daily-Podcast-Spezial am 25. September. Heute ist unser Gast Stefan Sauruck, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge. Richard Grasl, stellvertretender Chefredakteur des Kurier, spricht heute mit ihm über die Gefahr eines Blackouts, also über einen weltweiten oder doch zumindest regional großflächigen Stromausfall. Er erklärt, welche Vorsorgemaßnahmen man treffen kann, wie weit wir eigentlich von einem solchen Ereignis noch entfernt sind und warum das Thema von der Politik gerne verdrängt wird.
Der Blackout, wir haben schon viel darüber geschrieben, bis jetzt ist er nicht gekommen, es war einige Male knapp, wir wollen über das natürlich heute sprechen. Ich sag mal, über die Pandemie haben wir auch oft geschrieben, es gab viele, viele Jahre mit Killerviren aus China, mit H1N1, mit der Vogelgrippe, mit der Schweinegrippe, gekommen ist selten was oder nie was und dann hat es uns mit der Pandemie wirklich kalt erwischt. Droht uns das beim Blackout, bei der Stromversorgung auch?
Ich fürchte, auch wenn ich hoffe, dass ich Unrecht habe, aber ich beschäftige mich jetzt seit 10 Jahren mit diesem Thema, mit den Entwicklungen im europäischen Stromversorgungssystem und so wie die Entwicklungen bisher waren und was in den nächsten Monaten, vor allem in Deutschland geplant ist, fürchte ich, dass wir an technische Grenzen stoßen werden und es eintritt. Und ich denke, allein von der Auswirkung her ist es einfach geboten, dass wir uns damit auseinandersetzen, immer in der Hoffnung, dass die Netzbetreiber das weiterhin im Griff behalten und nichts passiert, aber die Hoffnung allein ist zu wenig.
Mhm. Wir haben hier hinter uns und hinter Ihnen die Stadt Wien, die UNO-City, grell beleuchtet. Das heißt, die Lichter sind dann alle aus?
Genau, das Licht ist weg, das ist das Erste, was man optisch feststellt. Aber das ist das Harmloseste, würde ich mal sagen. Wenn man Aufzug gerade ist, dann bleibt er am meisten stecken. Die Telekommunikation, also Handy, Internet, Festnetz fällt zeitnah aus. Damit kann ich nicht mehr anrufen, keine Notrufe absetzen. Oder auch die Computerkassen funktionieren damit nicht mehr, weil sie nicht nur vor Ort Strom brauchen, sondern auch die Datenverbindung. Tankstellen gehen nicht mehr, der Verkehr kommt zum Stillstand. Also unser Leben kommt dann ziemlich zeitnah echt zum Stillstand.
Das wäre kein Problem, wenn das ein paar Minuten vielleicht ist. Ein paar Minuten im Aufzug stecken ist für viele auch eine Horrorvorstellung. Ja. Aber so ein Blackout, wenn es eintritt, dauert dann doch länger, als viele vermuten, befürchte ich.
Genau, also wir rechnen, dass wir in Österreich rund 12 bis 30 Stunden, also rund einen Tag brauchen werden, um das Stromnetz wieder hochzufahren. Wir werden in Europa wahrscheinlich die Ersten sein. Bis es auf europäischer Ebene wieder überall funktioniert, von der Stromseite her rechnen wir etwa eine Woche. Und da kann es jederzeit auch zu neuerlichen Ausfällen kommen. Und das ist aber nur der erste Teil des Ganzen. Das ist noch irgendwie abschätzbar, weil sich die Netzbetreiber ja sehr gut vorbereiten und gut aufgestellt sind. Aber der Rest der Gesellschaft, die restliche Infrastruktur ist das in der Regel nicht. Und vor allem die Telekommunikation gibt sehr viele Unsicherheiten durch Hardware-Schäden, die drohen, durch Störungen, Überlastungen dann. Und daher muss man rechnen, nach dem Stromausfall, dass es noch mehrere Tage zumindest dauert, bis die Telekommunikation wieder funktioniert. Das ist auch noch nicht das Schlimme dran, sondern das Schlimme ist dann, weil keine Produktion, keine Logistik, also Warenverteilung und keine Treibstoffversorgung möglich ist. Punktuell vielleicht ja, aber nicht im Großen. Und damit kommen wir bereits am Ende der ersten, Anfang der zweiten Woche, bis hoffentlich wieder eine Versorgung anlaufen kann. Und hier wissen wir einfach aus Untersuchungen, dass wir als Individuen eigentlich sehr schlecht auf sowas vorbereitet sind, weil rund 3 Millionen Menschen in Österreich spätestens am vierten Tag nichts mehr zu essen zu Hause haben. Und nach einer Woche sind es bereits 6 Millionen Menschen. Und das sind auch Mitarbeiterinnen von kritischen Infrastrukturen, von Lebensmittelhandel, von den Einsatzorganisationen. Und wenn zu Hause die Familie in der Krise ist oder hungert, dann kommen die Mitarbeiter nicht in das Unternehmen, in die Organisation, um wieder was hochzufahren. Und das ist eigentlich das besonders Kritische.
Das heißt, eigentlich steht die Welt still.
Die Welt als Ganzes noch nicht, aber zumindest weite Teile Europas. Ja.
Wir kommen dann zu den Vorsorgemaßnahmen, die man da treffen kann, weil wir wollen ja nicht nur sozusagen hier Angst machen, sondern auch ein bisschen Lösungsvorschläge mitnehmen. Aber kommen wir zur Frage, warum das eigentlich passiert. Sie haben gesagt, man kommt an seine Grenzen, an seine physikalischen Grenzen, vor allem in Deutschland. Ja. Was passiert in Deutschland gerade, was Ihnen Sorge macht?
Also wir haben die Energiewende, die grundsätzlich notwendig ist, um auch die Klimakrise entgegenzutreten, aber wir machen das nicht in systemischer Art. Das heißt, dass man das Ganze anschaut und dann entsprechende Maßnahmen setzt. Und speziell in Deutschland wird der zweite Schritt vor dem ersten gemacht. Das heißt, es wird jetzt bis Jahresende eine große Menge von Kraftwerken stillgelegt. Das betrifft einerseits drei große Atomkraftwerke und eine große Menge Kohlekraftwerke. Und bis Ende nächsten Jahres nochmals drei Atomkraftwerke, die letzten drei und auch noch eine weitere große Menge Kohlekraftwerke. Und das Problem ist, dass wir nicht genug Alternativen zur Verfügung haben, weil im Wind und Sonne nicht immer verfügbar sind. Wir haben das gerade jetzt in den letzten Wochen sehr intensiv gemerkt, wo die Produktion unterdurchschnittlich war und die Preise gerade explodieren. Und das ist der eine Aspekt. Und der zweite ist, dass mit den Großkraftwerken eine ganz wichtige Systemfunktion, nämlich sogenannte, ja, mehr oder weniger als Stoßdämpfer bezeichnet, verloren gehen. Das sind rotierende Massen, die das Ganze stabilisieren. Und auf der neuerbaren Welt gibt es das noch nicht oder ist nicht ausgebaut.
Weil nicht immer der Wind bläst, weil nicht immer die Sonne gleichmäßig scheint. Deswegen kann man hier keine gleichmäßige Versorgung des Stromnetzes, die ja wichtig wäre, soweit ich das recherchiert habe, und es dann zu diesem Blackout kommen könnte.
Genau. Es muss während dem ganzen Jahr 31,5 Millionen Sekunden pro Jahr die Balance zwischen Erzeugung und Verbrauch sichergestellt werden. Das heißt, es muss immer genau so viel erzeugt werden, wie gerade verbraucht wird. Und da das natürlich nie ganz genau möglich ist, brauche ich solche Speicherpuffer. Das ist in der alten Welt vor allem auch die momentane Reserve in den Großkraftwerken, die wir jetzt abbauen oder nicht mehr zur Verfügung haben und die auf der neuen Welt fehlt. Und uns fehlt auch insgesamt große Speichermengen, damit man diese Volatilität, wie sich das nennt, zwischen Tages-Nachproduktion oder auch saisonell zwischenspeichern können und dann abrufen, wenn es braucht.
Jetzt könnte man sagen, das ist das Problem der Deutschen, wenn die das abschalten. Warum betrifft das den Haushalt in Burgenland?
Ja, wir sind eben Teil eines europäischen Verbundsystems und kein nationales Stromversorgungssystem. Das heißt, wir sitzen mit 35 anderen Ländern gemeinsam im Boot und wenn das untergeht, gehen wir mit unter. Und das System reicht eben von Portugal bis in die Türkei und von Sizilien bis nach Dänemark. Also ein riesengroßes System, das größte der Welt und auch stabilste. Nur wir bauen da jetzt einfach um, ohne uns wirklich offensichtlich zu überlegen, das heißt, wie kann das funktionieren.
Stromausfall, also eine Überlastung oder Unterlast des Stromnetzes in Deutschland würde auch zu einem Blackout bei uns führen, bis in die Türkei, bis in die nordischen Länder.
Die nordischen Länder sind in einem eigenen System, die haben zwar Verbindung, aber die würden nicht mit ausfallen. Die Türkei hat nur eine dünne Anbindung, sage ich mal, wahrscheinlich auch nicht, aber sonst der Kernbereich würde wahrscheinlich großflächig ausfallen, wobei nicht in jedem Fall. Also wir haben heuer schon mehrere Ereignisse gehabt, eigentlich drei sehr kritische Ereignisse, zwei Netzauftrennungen. Und wenn man weiß, wir haben heuer zwei gehabt und in den letzten Jahrzehnten insgesamt fünf, dann sagt das auch schon ein bisschen was aus. Das erste Ereignis war am 8. Jänner, wo es zu einer Überlastung in Kroatien kam, wo es dann zur Netzauftrennung Balkan und Resteuropa kam, das sehr gut beherrscht wurde. Aber es kann niemand garantieren, dass das im nächsten Fall auch so sein wird. Und die zweite Netzauftrennung war am 24. Juli, die kaum berichtet wurde, wo ein Waldbrand oder ein Brand in Frankreich zum Ausfall einer Leitung geführt hat und dann wurden 2 Millionen Menschen in Spanien und Portugal bis zu einer Stunde vom Stromnetz genommen, weil es knapp vom Blackout auf der Iberischen Halbinsel war. Und das war auch ein Ereignis, das hätte nicht passieren dürfen. Und dann haben wir am 17. Mai eine Situation in Polen gehabt, wo das größte Kohlekraftwerk der Welt steht. Und es war auf einem Strang mit dem Netz verbunden und dort ist eine technische Störung aufgetreten und das Kraftwerk ist als Ganzes ausgefallen. Und das hätte eigentlich nicht passieren dürfen, weil das mehr war als die vorgehaltene Reserve. Es ist auch gut gegangen. Das heißt, hier wird sehr wohl sehr viel getan, dass eben nicht jede kleine Störung oder jede größere Störung sofort in die Katastrophe...
Aber man ist sozusagen ständig in der Gefahr, dass das passieren könnte. Ja. Und wenn es passiert, ist es zu spät.
Genau, das ist der Punkt.
Jetzt frage ich mich natürlich, gerade in Deutschland, ein hochindustrialisiertes, intelligentes Land, dort gibt es wahrscheinlich auch den Herbert Sauruck von Deutschland, der warnt. Und dort gibt es wahrscheinlich auch viele Menschen, die sich Gedanken darüber machen, weil wenn das passiert, drohen ja Milliardenschäden für die Wirtschaft. Da ist wahrscheinlich das, was wir mit Corona erlebt haben, vielleicht sogar noch wenig dagegen. Ja. Und es könnte auch zu Unruhen kommen, es könnte also zu wirklich gesellschaftlichen Verwerfungen kommen. Machen die Deutschen das einfach trotzdem, obwohl sie wissen, dass wir hier möglicherweise einen Blackout laufen?
Die Energiewende wird vor allem ideologisch auch mit Wunschvorstellungen betrieben und es gibt dann Aussagen, ja, alles kein Problem, wir werden in Zukunft einfach aus den Nachbarländern importieren, wenn zu wenig da ist. Und dann sage ich, spannend, weil ich beobachte das jetzt seit Jahren und immer wenn es eng wird, vor allem im Winter, dann importieren alle Nachbarländer aus Deutschland. Und jetzt in Zukunft werden alle importieren. Und dann ist die nächste Thematik, ja, importieren kann ich so viel die Grenzleitungen hergeben und die sind auch limitiert. Wir haben da von 19 Gigawatt werden immer wieder 13 Gigawatt genutzt, also nicht mehr so viel Spielraum, um mehr zu importieren oder zu exportieren. Ne?
Also es fehlt ganz einfach Strom in Europa.
Zunehmend wird es kritischer, das zu jedem Zeitpunkt auch aufbringen zu können, ja.
Bereiten sich die Deutschen da, Sie sind sicher Kontakt auch in die Bundesrepublik, bereiten sich die Deutschen auf dieses Szenario vor?
Nein, weil es wird eben ausgeblendet, Blackout darf man nicht einmal gescheit ansprechen. Oder jüngste Erfahrung in Bayern, ja, kann man nicht mehr verwenden, das haben wir jetzt schon gehört, abgehakt. Aber dann frage ich, wie sind Sie vorgesorgt? Ja, 2-3 Tage. Ne? Und nein, wir haben es jetzt auch bei der Flutkatastrophe gesehen. Es gab Warnungen, die wurden ignoriert. Und das ist so ein strukturelles Problem. Also es gibt natürlich auch ein Bundesamt, das davor warnt, aber es kommt nicht in die Breite und es wird nicht ernst genommen.
Also jetzt fasse ich Sie nochmal zusammen. Mit Ende des Jahres schaltet Deutschland Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke ab. Und eine heikle Phase ist immer nach den Weihnachtsferien, wenn die Wirtschaft, die Industrie auch wieder hochfährt. Ist das wahrscheinlich, dass das in den nächsten Monaten schon tatsächlich passieren könnte? Wie groß sehen Sie denn diese Gefahr?
Ich halte es für sehr realistisch, wobei habe ich keine Glaskugel. Und es besteht immer eine Möglichkeit, dass es nochmal gut geht. Und es kann auch nächstes Jahr, Ende des Jahres nochmal gut gehen. Aber es gibt dann weitere Entwicklungen bis 2025, wo es EU-Vorgaben gibt, dass man den Markt ausbreiten muss. Und das war auch Mitverursacher vom 8. Jänner, das gegen uns spielt. Und das andere ist, wir haben eine alternde Infrastruktur. Wir haben in Deutschland etwa 500 Großtransformatoren, die in den nächsten 10 Jahren eigentlich ersetzt werden müssten, weil sie ihr Lebensende erreichen. Und es gibt eine Produktionskapazität von 2 bis 4 Stück pro Jahr. Also jetzt haben wir eh schon Energiewende mit sehr viel Umbaubedarf und dann haben wir alternde Infrastruktur. Also egal, was man angreift, es ist einfach absehbar, dass wir in den nächsten Jahren immer kritische Situationen haben werden und daher einfach eine Verpflichtung, dass wir uns damit beschäftigen.
Bevor wir zu dem kommen, wie man sich vorbereiten kann darauf, wenn man es schon nicht verhindern kann. Sie haben gesagt, die Situation in Österreich ist ein bisschen besser. Wir werden vielleicht auch unter den Ersten sein, die dann wieder aufsperren können oder das Licht wieder anhaben. Was macht Österreich hier besser als die anderen?
Besser, wir haben halt das Glück, dass wir die Pumpspeicherkraftwerke haben, die Wasserkraft haben und damit eigentlich eine stabile Stromversorgung. Zusätzlich auch eine sehr gute Arbeit wieder der Netzbetreiber, weil die sich auch wirklich real darauf vorbereiten, mit zumindest, soweit es möglich ist, Tests und so weiter, der ja sehr viel Know-how auch da ist. Und ich bin auch immer wieder in Deutschland unterwegs, wo das eben nicht gemacht wird oder halt auch nicht so gekonnt wird. Und daher einfach die Erwartung, dass wir das auch dementsprechend hinkriegen. Das Problem ist aber eben nicht die Stromversorgung, sondern der Rest der Versorgung, dass das viel, viel länger dauern wird. Und wir sehen es ja jetzt gerade in den letzten Monaten, Suezkanalblockade, welche Wellen das ausgelöst hat. Wenn wir uns vorstellen, weite Teile Europas fallen kotisch aus, wie lange es dann dauern könnte, dass das wieder alles in Einklang kommt, ist, glaube ich, vorstellbar, dass das nicht in der nächsten Woche sein wird.
So, jetzt habe ich nach der ersten Hälfte des Gesprächs Sorge, dass ich mit meiner Familie nicht nur im Dunkeln sitze, sondern vielleicht auch nichts mehr zu essen zu Hause habe und keine Wasserversorgung habe. Wie kann ich mich vorbereiten auf so einen Fall? Welche Notwendigkeiten sehen Sie denn da?
Also grundsätzlich, ja, es ist ein schreckliches Szenario, wenn man das zu Ende denkt. Aber ich denke, man kann mit relativ wenig Aufwand, jeder Einzelne von uns, einen ganz wichtigen Beitrag leisten, indem wir schauen, dass wir 14 Tage selbst über die Runden kommen. Das betrifft auch Wasser für ein paar Tage, wenn es während des Stromausfalls ein Problem mit der Wasserversorgung geben sollte. Dann 14 Tage Lebensmittel, Nudeln, Reis, Konserven, die eben länger halten und wo auch keine Gefahr besteht, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten wird, weil Konserven halten Jahrzehnte. Es muss nur ein Datum drauf geschrieben werden. Und dann geht es auch darum, brauche ich Medikamente, wichtige Medikamente zum Beispiel, habe ich Kleinkinder, habe ich Haustiere und so weiter, da muss ich die auch versorgen können.
Also einen gewissen Vorrat, wenn wir auch über Medikamente reden, von halt ein paar Wochen, dass man die auch Medikamente, die man zum Überleben braucht, vielleicht auch wirklich vorrätig hat.
Genau. Also die 14 Tage sind eigentlich ein Minimum, sage ich. Aber wenn ich es weniger schaffe, ist noch immer besser als gar nichts oder Stand heute. Aber ich glaube, dass vor 14 Tagen nicht wirklich großartig was anlaufen wird. Und wenn ich nach der ersten Woche sehe, es wird noch länger dauern, dann habe ich ja Puffer, um das auch 3 Wochen zu strecken. Wenn ich aber am dritten Tag oder am ersten Tag schon am Ende bin, dann habe ich keinen Spielraum und dann bin ich natürlich nicht mehr in der Lage, vernünftig zu handeln, wenn ich gefühlt ums Überleben kämpfen muss.
Jetzt haben die Konserven ja oft auch nur dann Sinn, wenn man Strom zum Kochen hat, der ist dann auch weg.
Genau, das ist immer die wichtige Frage. Wie gesagt, der Strom sollte nach einem Tag wieder da sein. Das heißt, dann kann ich kochen, aber ich kann 14 Tage möglicherweise nicht einkaufen. Also das ist nur bedingt ein Problem. Und wenn ich sage, Kleinkinder oder so, ich brauche was Warmes, dann gibt es günstige Möglichkeiten mit Brennbasten oder Gaskocher, wo man das auch lösen kann. Also das ist keine wirkliche Ausrede, so wie auch, ich habe keinen Platz. Natürlich in kleinen Wohnungen ist es nicht ganz einfach, aber ich sage immer, ein paar Kilo Spaghetti bringt man in jeder kleinen Wohnung unter. Und hier gibt es wirklich keine Alternative. Es wird niemand kommen und mir was geben. Und daher, wenn ich sage, ja, 14 Tage Fastenkur ist mein Plan, dann ist okay. Aber zu erwarten, dass irgendwer auch noch das löst, das ist Illusion.
Bleiben wir bei den Spaghetti. Da weiß auch ich, dass man dazu Wasser braucht. Auch die Wasserversorgung, haben Sie gesagt, ist möglicherweise ausgefallen.
Naja, in Österreich sollte es großteils funktionieren. Es gibt gewisse Gebiete in Oberösterreich, wie es mal Südburgenland, wo es Probleme gibt. Und daher Wasser eben für ein paar Tage, damit, wenn es wie ein Stromausfall ein Problem mit der Wasserversorgung gibt, dass ich das habe. Das betrifft 2 Liter pro Person und Tag, damit ich zumindest genug Flüssigkeit habe. Ne? Und ja, wenn ich Skamotto haben will, dann muss ich mir halt zusätzliche Dinge überlegen, ob Wasserfilter oder Behältnis, wo ich es woanders holen kann, dann geht das auch.
Wir haben zu Beginn der Corona-Krise gesehen, dass auch sehr irrationale Dinge dann in der Bevölkerung passieren. Ich erinnere an den Klopapiersturm am Freitag vor dem Lockdown, als die Klopapierregale plötzlich leer waren und die Menschen Klopapier horteten. Ist das so ein irrationales Verhalten bis hin zu vielleicht auch Ausschreitungen, Unruhen aus Ihrer Sicht auch denkbar in Ihren Szenarien?
Grundsätzlich ja. Also das irrationale Verhalten passiert immer dann, wenn man in die Enge getrieben ist schon. Also das war vom Lockdown, wo man nicht wusste, ob wieder was aufsperrt und daher die Verunsicherung, die Vorsage hat nicht stattgefunden und daher jetzt muss ich schnell das machen. Und das haben natürlich mehrere gedacht und die Logistik war nicht darauf vorbereitet. Das war auch das Problem, obwohl alles funktioniert hat. Und beim Klopapier ist es halt deswegen auch so sichtbar, weil man das großvolumig ist und wenn ein paar mehr Packen mitnehmen und die anderen sehen, hoppla, da wird immer weniger, greife ich auch noch dazu, dann ist weg. Ne? Und das war eher ein psychologisches Ding, glaube ich. Aber jetzt auch in der Blackout-Situation ist es einfach so, wenn der Strom weg ist, sind die Supermärkte auch nicht mehr in der Lage, was abzugeben. Da bin ich gerade im Gespräch mit dem Handel, ob man da nicht eben mit Vorsorgeaktionen mal dorthin das bringen, wo es braucht wird, nämlich nach Hause. Und dann wäre es auch wichtig, dass wir versuchen, die Güter, die vor allem kaputt werden, verderbliche Waren, Kühlgüter, dass man die rechtzeitig abgibt, damit sie hoffentlich noch verwendet werden und nicht als Abfall entsorgt werden müssen, was ja auch nicht funktioniert. Und ein ganz zentrales Anliegen ist, wir müssen unbedingt den Schutz der Supermärkte sicherstellen, weil wenn die zerstört werden, kriegt man dann auch viel länger keine Versorgung mehr hin. Das heißt, dann sind wir wirklich in chaotischen, anarchistischen Zuständen. Und da müssen wir alle angreifen, sage ich mal, weil die Polizei wird nicht in der Lage sein, jeden Supermarkt zu bewachen, weil beschränkte Ressourcen und viele Dinge, die dann notwendig sind. Und daher ist es so wichtig, dass wir uns jetzt damit auseinandersetzen, durchaus einmal aufgescheucht werden. Aber wenn ich sage, ich habe 14 Tage zu Hause, dann kann ich das ruhig entspannt angehen und dann kriegen wir auch wieder Notversorgung auf die Reihe. Mhm. Aber wenn wir jetzt einfach darauf vertrauen, der Staat ist angeblich der, was mich dann versorgt, dann bin ich in einer Sicherheitsillusion, die dann ziemlich brutal platzen wird.
Herr Sorge, jetzt sind so Menschen und Experten wie Sie, die so dystopische Utopien sozusagen auch prophezeien, sehr oft in der Politik entweder nicht gern gehört oder werden vielleicht auch ein bisschen sozusagen gering geschätzt oder werden irgendwie, der Wahn zwar, aber es wird nicht passieren. Wir haben das auch bei der Pandemie gesehen. Da wurde eine frühere Gesundheitsministerin, weil sie Masken besorgt hat, eigentlich lange dafür kritisiert. Ich würde sogar sagen, ein wenig veräppelt dafür, dass sie das gemacht hat. Ging sogar bis zu Gerichtsprozessen, ob das notwendig war. Wie geht es Ihnen im Umgang mit der Politik? Wenn Sie mit Ihren Warnungen zur Politik gehen und sagen, bitte, wir müssen mehr tun, damit die Bevölkerung auf das vorbereitet ist. Fühlen Sie sich ernst genommen?
Ja, nachdem wir es noch nicht breit diskutieren, noch zu wenig, aber es hat in den letzten Monaten doch einiges an Bewegung gegeben. Es gibt zum Beispiel in Oberösterreich und in Niederösterreich einen Allparteienbeschluss, das Thema jetzt aufzugreifen und auf allen Ebenen, nämlich vom Bund, Länder, in die Gemeinden. Die Gemeinden haben eine ganz zentrale Rolle, um die Notinfrastruktur aufrechtzuerhalten und vor allem an jeden Einzelnen von uns, dass wir Vorsorge treffen. Also es gibt da halt schon Bereitschaft aus allen Parteien, das anzugehen, aber es ist halt kein sexy Thema, wo man gut punkten kann, weil eigentlich, was ich auch immer wieder jetzt aktuell höre, ja, jetzt ist falscher Zeitpunkt, weil die Leute sind krisenmüde. Das stimmt, aber die nächste Krise wartet nicht, ob wir wieder fit genug sind, sondern ganz im Gegenteil ist zu erwarten, dass sie uns halt dann erwischt, wenn es uns ganz und gar nicht passt. Und das wäre gerade in der jetzigen Situation mit der Pandemie natürlich noch schlimmer, aber wir können es nicht ausschließen.
Andererseits hat man in der Pandemie gesehen, das Worst-Case-Szenario, das kann eintreten. Wir sind alle zu Hause gesessen.
Wobei die Pandemie, die wir jetzt erlebt haben, war eh noch eine harmlose Variante, weil wenn man anschaut, das, was eben die deutsche Studie damals simuliert hat, da waren am Ende 7 Millionen Tote in Deutschland. Und wenn sowas, also so eine Eskalation in einer Pandemie eintreten würde, würde die Versorgung genauso zusammenbrechen. Das heißt, es ist nicht nur das Thema Blackout, und das ist mir auch immer ganz wichtig, es geht nicht nur um Blackout, sondern einfach unsere Versorgungsabhängigkeiten, die durch welche Störungen auch immer ziemlich schnell unterbrochen werden können. Und wir haben keinen Buffer. Und das ist die Gefahr. Also so ein Ereignis wird weltweit immer wieder bewältigt. Und wir haben gerade gesehen in Louisiana, wo jetzt zwei oder drei Wochen fast 600.000 Menschen ohne Strom waren. Und sie haben es offensichtlich überlebt. Aber die haben öfter so ein Ereignis. Und die haben gewisse Vorbereitungen auf das. Und das ist, was bei uns in Mitteleuropa speziell fehlt. Wir haben einfach die Erwartung, es funktioniert immer was, alles. Es ist immer wer andere zuständig und verantwortlich. Und dem will man dann zur Rechenschaft ziehen, aber bei uns fangen wir selten an.
Und bereitet sich der Staat selbst vor, seine Organisationen? Das Bundesheer zum Beispiel hat jetzt einmal bekannt gegeben, man möchte schauen, dass man noch einige Zeit in den Kasernen autark leben kann.
Genau, es beginnt jetzt. Das Bundesheer möchte bis 2024, 2025 selbst wieder autark werden. Das heißt, heute nicht, mit wenigen Ausnahmen. Das, was wichtig ist und jetzt gemacht wird, dieser Flyer, den Sie da haben, der wurde auch für Bundesangehörige jetzt gedruckt und der wird jetzt großflächig verteilt, um einfach die eigenen Mitarbeiter aufzufordern, sich vorzusorgen. Und dann kann man über dienstliche Dinge nachdenken. Und das ist auch mein Anliegen an die Organisationen, auch im Lebensmittelhandel oder auch Polizei jetzt, nach innen einmal zu gehen und die eigenen Mitarbeiterinnen aufzufordern, schaut mal auf euch selbst. Wir schauen, dass wir uns als Organisation hoffentlich fit genug machen, rechtzeitig, und dann parallel natürlich auch die Bevölkerung. Aber das ist halt das Schwierige bisher gewesen, weil niemand so richtig zuständig ist. Das wird immer in den Kreis geschoben, weil Katastrophenschutz ist formal Ländersache, und damit noch einmal unterschiedlich geregelt, und es war halt noch nie, und der wenig Erfahrung, und, ne.
Herr Sorok, ich sage selten am Ende eines Studiogesprächs, sage ich immer, ich hoffe, dass Sie nicht recht behalten. In dem Fall tue ich es. Ich hoffe, dass das nicht eintritt, wenn es doch eintritt. Es gibt diese Broschüre, Sie haben es kurz angesprochen, Blackout, haben Sie einen Plan B? Wo bekommen unsere Zuseher diese Broschüre?
Auf der Homepage der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge, www.gfkv.at. Und es wird auch in Kürze eine Initiative von uns gestartet, mach mit, Österreich wird krisenfit. Sind wir gerade dabei, Homepage und alles fertig zu machen. Und das Ziel ist, einfach möglichst viele Organisationen, Akteure mitzunehmen und zu sagen, wir gehen das Thema jetzt an, wir schauen nicht weiter weg oder glauben, irgendwer anderer wird es machen, um einfach mehr Bewusstsein zu schaffen. Und alleine schon, wenn ich weiß, was ist möglich und was könnte das dann bedeuten, bin ich schon besser aufgestellt, wie wenn ich völlig überrascht wäre und dann eigentlich nicht mehr aus diesem Strudel rauskomme.
Herr Bezorok, danke, dass Sie bei uns zu Gast im Studio waren.
Vielen Dank.
Das war ein Daily Podcast Spezial. Wenn es euch gefallen hat und ihr wieder eine Daily Spezialfolge hören wollt, dann schaltet doch morgen wieder ein. Da läuft nämlich der Club 3. Das ist der neue Polit-Talk von Kurier, Krone und Profil. Einmal wöchentlich laden Journalistinnen und Journalisten der drei Medienhäuser einen hochrangigen Gast aus Politik oder Medien zum Interview in den Wiener Rathauskeller. Diese Woche stellte sich Bildungsminister Heinz Fassmann den Fragen der drei Medienhäuser. Reinhören zahlt sich also aus. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Samstagabend. Genießt ihn und wir hören uns.